Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der Österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
Im Oktober 2021 kommt es in Österreich zu mehreren Hausdurchsuchungen. Der Verdacht? Frisierte Umfragen gegen Steuergeld, platziert in einer österreichischen Boulevardzeitung. Die sogenannte Inseraten-Affäre sorgt international für Aufsehen und führt zum Rücktritt des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Seither gelangen immer wieder Chats und Nachrichten an die Öffentlichkeit, die ein fragwürdiges Verhältnis zwischen PolitikerInnen und Medienschaffenden offenlegen. In dieser letzten Folge der zweiten Staffel des Podcasts werfen wir einen Blick auf das Verhältnis von Politik und Medien in Österreich. Wo fehlt es an entsprechender Transparenz? Welche medienpolitischen Maßnahmen bräuchte es? Und was sagt die Medienethik zum Thema Verhaberung? Darüber diskutiert Luis Paulitsch heute mit Christian Reiner und Heidi Glück. Und ganz besonders freuen wir uns auch, dass Alexandra Föderl-Schmidt bei uns zu Gast ist. Die Journalistin war lange Zeit Chefredakteurin der österreichischen Tageszeitung Der Standard und ist seit 2020 Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung in München.
Was vermutlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen werden, ist, dass Sie als Chefredakteurin ja auch ganz maßgeblich an der Neugründung des Presserats beteiligt waren. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Initiative?
Es war so, dass in Österreich eben ein Presserat existiert hat und dann eben Verleger und Gewerkschaften das aufgekündigt haben. Ich glaube, es war die Verlegerseite. Und dann gab es einige Jahre eben keinen Presserat. Und in dieser Zeit bin ich nach Österreich zurückgekehrt. Ich war eben 17 Jahre im Ausland für den Standard, den Großteil meiner Zeit in Deutschland tätig, aber auch 2 Jahre in Brüssel. Und dann habe ich das Wirtschaftsressort übernommen und kam in ein Land, in dem es hieß, Österreich sei Medienalbanien. Dieser Vergleich wurde immer gezogen, eben auch wegen des fehlenden Presserates. Und dann war eine Veranstaltung und da wurde gemeinsam lamentiert, sowohl Vertreter von Medien waren da, als auch Chefredakteure und Gewerkschaftsvertreter. Und ich habe mir dann damals einfach gedacht, ja, irgendwer muss da jetzt was tun. Und habe spontan gesagt, probieren wir es doch. Versuch mal, wieder einen Presserat hinzukriegen. Und es waren dann Chefredakteurskollegen, die zu mir gekommen sind, war ja damals die erste und einzige Frau, und haben dann gesagt, ja, Frau Kollegin, ich glaube, Sie wissen nicht, worauf Sie sich da einlassen. Und es war tatsächlich so, ich wusste nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Wie gesagt, frisch aus, in dem Fall Brüssel, nach Österreich gekommen. Und ich wusste nicht, dass das dann tatsächlich 3 Jahre dauert, die Verhandlungen. Das heißt, viele Montagmorgen habe ich in meinem Büro 2 Herren empfangen. Auf der einen Seite der Herr Grünberger, der noch immer den FÖZ, den Verein der österreichischen Zeitungsherausgeber und Verleger, leitet. Und auf der anderen Seite Franz C. Bauer, der die Journalistengewerkschaft damals geführt hat. Und ich habe dann halt immer meistens Croissants mitgebracht, weil ich finde, das Essen und Trinken bringt die Leute zusammen. Und wir haben dann an vielen Montagen versucht, eine Annäherung der Positionen. Und am Schluss war es dann eine größere Runde, waren viel mehr noch beteiligt. Aber eben, ja, tatsächlich war es diese Initiative, die dann dazu geführt hat, dass Österreich wieder einen Presserat bekommen hat. Und das war mein Beitrag. Ich habe mich dann auch zurückgezogen, also gehörte dann keinem Senat mehr an, weil ich finde, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet und ein bisschen stolz bin ich darauf schon.
Ja, da muss ich auch als Mitarbeiter nochmal herzlichen Dank natürlich sagen. Sie haben jetzt schon von Medienalbanien gesprochen, als das man Österreich bezeichnet hat. Die österreichische Medienpolitik ist ja auch in den vergangenen Jahren wieder stärker international beobachtet worden, und zwar durch das Aufkommen der sogenannten Inseraten-Affäre. Wie wurde diese Causa denn in Deutschland wahrgenommen?
Da gab es eine sehr breite Berichterstattung und der Begriff Inseratenkorruption ist in Deutschland völlig unbekannt. Und da gab es tatsächlich auch viele Fragen bei uns in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, haben Kollegen eben wissen wollen, was hat es eigentlich damit auf sich? Und auch andere Medien haben dieses System, das es in Österreich gibt und das in dieser Form wirklich einzigartig ist, wage ich jetzt mal zu behaupten, ja, die wollten das dargestellt haben. Und warum ist es tatsächlich einzigartig? Auf der einen Seite gibt es über 200 Millionen Euro, die in Österreich an Inseraten verteilt werden von der öffentlichen Hand. Das ist eine enorme Summe Geld vom Steuerzahler. Und dazu gehören Mittel, die Ministerien ausgeben, aber genauso auch die Stadt Wien. Die ist ja auch sehr, sehr freigebig mit Inseraten. Und ich glaube, wenn man jetzt sich die Zahlen in Deutschland anschaut, dann gibt es 58 Millionen. Das heißt, das 10-mal größere Deutschland gibt viel, viel weniger aus für Inserate. Und jetzt glaube ich nicht, dass es ein höheres Informationsbedürfnis gibt in Österreich, um gewisse Dinge zu verstehen, wie Verwaltungen funktionieren oder auf Angebote der Stadt Wien oder gewisser Ministerien hinzuweisen. Das glaube ich einfach nicht, dass das tatsächlich so in diesem Ausmaß notwendig ist. Und was eben die Problematik daran ist, dass es freihändig vergeben werden kann. Das heißt, es gibt keine Kriterien. Und da stellt man natürlich fest, dass der Großteil bisher in Richtung Boulevardmedien gegangen ist. Und hier entsteht natürlich eine enorme Schieflage. Und Qualitätsmedien wird es noch schwieriger gemacht, ihre hohen Standards aufrechtzuerhalten.
Christian Reiner war 25 Jahre lang Herausgeber und Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil. Heute gilt er als eine der bekanntesten Medienpersönlichkeiten Österreichs. Er war beratend für den Verband österreichischer Zeitungen tätig und engagiert sich auf medienpolitischer Ebene für einen fairen Ausgleich zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem ORF, und den privaten Medienhäusern. Im Gespräch mit Luis Paulitsch, Christian Reiner.
Zu der Zeit, als die Inseratenaffäre publik wurde, waren Sie ja noch Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil. Waren Sie damals über die Vorwürfe, die die WKStA erhoben hat, überrascht?
Ich war nicht überrascht, ich war nur überrascht über Hybris und Naivität und die Unschuldsvermutung, aber die potenziell kriminellen Aktivitäten einer Ministerin betreffend. Das hat mich dann doch gewundert. Nicht gewundert hat mich, dass diese Bundesregierung, wie jede Bundesregierung zuvor, über Geld versucht hat, Medien zu beeinflussen. Das war in der Sozialdemokratie nicht anders, das war vor allem auch unter Werner Faymann nicht anders, der seine eigene Inseratenaffäre hatte. Also das hat mich jetzt nicht besonders geschreckt. Dass wir da in Österreich noch zusätzlich ein Problem haben mit zwei Gratiszeitungen, besonders einer, in einem, wie der Eugen Russ, Verleger der Vorarlberger Nachrichten, nennt, im Freilichtmuseum, glaube ich, der Gratistageszeitung, dass wir mit diesen Massenmedien dann noch ein Problem haben, wo einiges vermutlich leichter ist, beziehungsweise wo zumindest journalismusähnliche Seiten, die oft die Hälfte dieser Zeitungen ausmachen, nicht unterscheidbar sind von dem, was journalistisch geboten wird, und einiges mehr Zusatzprobleme in Österreich natürlich mit diesen Medien. Aber um nochmal über Inserate zu sprechen, die Regierung hat ja neben ORF-Gesetz und Förderungen auch versucht, damit Gesetzen und Gesetzesvorhaben mit Meldepflichten etc. zumindest scheinbar, vielleicht auch mit gutem Willen, dem Einhalt zu gebieten. Ein wenig mag es auch gelingen. Ich bin mir sicher, dass die politischen Parteien inzwischen vorsichtiger sind bei dem, was sie tun, über Kooperationen oder über Inseratengeld. Ganz wird man es nicht abstellen können. Jedoch, Inserate werden in der Zukunft nicht mehr diese Rolle spielen, das Anzeigengeld. Das heißt, was an der Ecke an Betrug an der österreichischen Bevölkerung eingedämmt wird, wäre möglicherweise ohnehin nicht mehr in dem Maße wichtig gewesen, weil Inseraten und Kooperationsgeld keine so große Rolle spielen wird. Es ist subtiler, wenn man sich ansieht, was Frischmann und Fleischmann, die Öffentlichkeitsarbeiter von Sebastian Kurz, da vielleicht etwas brutaler als bei anderen Regierungen davor und etwas gefinkelter, auch professioneller gemacht haben, beim Versuch in der Kommunikationsstrategie. Das sind die Wege, auf denen diese Regierung, aber auch viele andere Regierungen, Medien zu beeinflussen versuchen.
Ja, Sie waren ja über mehrere Jahrzehnte in Journalismus und der Medienbranche tätig und Sie haben es schon angedeutet. Würden Sie sagen, dass sich das in diesem sehr langen Zeitraum verändert hat, das Verhältnis von Politik und Medien?
Ja, aber vielleicht überraschend, es hat sich eher verbessert. Vor 25 Jahren war die Brutalität, mit der zum Beispiel rote Bundeskanzler, schwarze gab es glaube ich damals kaum welche, ja, vor 20 Jahren Wolfgang Schüssel, also die Brutalität, mit der man versucht hat, erfolgreich versucht hat, Medien zu beeinflussen, das funktioniert heute nicht mehr. Da ist der Aufschrei schnell sehr laut, auch durch die Möglichkeiten über soziale Medien einiges zu tun. Also eigentlich hat sich die Situation da etwas verbessert gegenüber der Zeit, wie sie damals war. Auch die Beeinflussung am Rande durch die werbetreibende Wirtschaft, das habe ich in einer völlig anderen Brutalität vor 35, 25 Jahren über Inseratenkunden, die schlicht Inseratenvolumen gestrichen haben, kennengelernt, als das jetzt ist. Das ist allerdings auch gefährlich, weil es eben subtiler läuft und weil es dann erst mal einer Karmasin- oder Inseratenaffäre bedarf, damit öffentlich wird, was hier eigentlich gelaufen ist, beziehungsweise dem Zufallsfund eines Backups von Thomas Schmidt. Ohne diesen Zufallsfund wäre viel von all dem, was wir hier gesehen und erlebt haben, ja nicht publik geworden.
Gibt es in Österreich zwischen Medien und Politik eine ungesunde Nähe? Bereits im Jahr 2010 führte das Medienhaus Wien dazu bei 100 PolitikjournalistInnen eine Befragung durch. Das Ergebnis? 73% der Befragten und damit die große Mehrheit sehen die sogenannte Verhaberung als ein Problem. Heidi Glück ist Kommunikationsexpertin und war über viele Jahre Pressesprecherin und strategische Beraterin des ehemaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel. Heute ist sie Inhaberin der Beratungsfirma Heidi Glück Spirit and Support und agiert damit an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Medien. In unserem Podcast schildert sie, wie ein ethisch korrektes Verhältnis zwischen PolitikerInnen und JournalistInnen gelingen kann.
Was kennzeichnet denn Ihrer Ansicht nach eine professionelle Kommunikation von Politikern mit Journalisten?
Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass es einmal eine gute Gesprächsbasis gibt. Das ist das Erste. Und ich glaube, es braucht auch ein wechselseitiges Grundvertrauen. Jeder der beiden Seiten braucht sozusagen den anderen. Der Politiker braucht den Journalisten als quasi Mediator, um an seine Bürger, Wähler heranzukommen, und umgekehrt brauchen die Journalisten die Geschichten, über die sie schreiben oder erzählen können. Insofern gibt es eine Art logische Abhängigkeit und auch eine Beziehung, die auch wichtig ist für das Funktionieren eines demokratischen Diskurses. Dabei sollte allerdings keine Schlagseite geben, nicht? Keine Seite sollte die mächtigere sein. Und ich denke, es ist, wenn es gut funktioniert, dann ist es eine Balance, die von beiden Seiten her eigentlich mit Respekt angegangen wird. Und der Streit, wer treibt wen vor sich her, aus meiner Sicht ist unsinnig, ja, weil es eigentlich so nicht sein sollte. Ich glaube allerdings, dass die Äquidistanz ein wichtiger Faktor ist, weil zu große Nähe schädlich ist, wie wir auch gesehen haben.
Wir machen ja einen Podcast, der sich viel mit medienethischen Fragen befasst. Wenn Sie auf Ihre Zeit als Pressesprecherin zurückblicken, gab es für Sie solche ethischen Prinzipien oder auch Grenzen im Umgang mit Medien?
Ja, selbstverständlich. Also das erste Prinzip, das ich nennen würde, ist, man darf nicht lügen, aber man muss auch nicht immer alles sofort erzählen, weil es auch gar nicht möglich ist. Oft ist der Meinungsbildungsprozess auch noch gar nicht abgeschlossen. Aber Lügen geht gar nicht. Das zweite Prinzip wäre keine Gesprächsverweigerung. Also auch zu jenen Journalisten, die sehr, sehr kritisch sind oder bei denen der Politiker unter Umständen auch das Gefühl hat, dass er nicht gerecht behandelt wird für den Pressesprecher oder den Kommunikationschef, glaube ich, muss es zu allen Medien immer eine, zumindest eine Grundlage für eine Gesprächsbasis geben. Und ich halte nichts von Gesprächsverweigerungen. Ich glaube auch, man muss erreichbar sein, auch dann, wenn es unangenehme Situationen beinhaltet, muss man eben abheben und man muss sich einfach stellen. Und eine defensive Kommunikationspolitik ist aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Also Grenzen ergeben sich ohnehin durch das Medienrecht
Und man muss jetzt kein Heiliger sein, aber man darf auch nicht unanständig sein und das gilt für beide Seiten.
Sie haben ja dann im Jahr 2007 sich selbstständig gemacht. Wenn Sie jetzt zurückblicken, seit Ihrem beruflichen Wechsel, inwieweit hat sich die Kommunikationsarbeit von Politikern oder auch staatlichen Stellen seither verändert?
Sehr stark, würde ich sagen. Das sind in erster Linie so die letzten 10, 15 Jahre. Also die Stäbe, die Kommunikationsstäbe in der Politik sind ein bisschen reziprok zur Größe der Redaktionen in den Medien, nämlich gewachsen. Und auf der anderen Seite hat die Message Control auch dazu geführt, dass es schwieriger geworden ist, Geschichten unterzubringen, wenn sie keine Sensationen versprechen. Das hat natürlich auch mit dem Wettbewerb der Medien untereinander zu tun. Und insofern denke ich, ein bisschen hat es dazu geführt, dass das wechselseitige Misstrauen gewachsen ist. Also die Journalisten lassen sich nicht gern instrumentalisieren, aber andererseits verfallen sie auch ganz gern den Charismatikern, die sie zuerst in den Himmel schreiben, ja, und dann aber auch wieder schnell fallen lassen. Kennt man auch Beispiele aus der Vergangenheit. Haider war zum Beispiel so jemand, der durch die Medien aus meiner Sicht eben erst so wirklich stark geworden ist. Und ein bisschen stimmt das, wenn man ins Heute geht, auch für Herbert Kickl. Er macht relativ wenig Medienarbeit, ist aber extrem präsent in ihnen. Aber er kommuniziert direkt via Social Media und den FPÖ-eigenen Medien. Und das ist ein Faktor, der sich enorm entwickelt hat in den letzten 10, 15 Jahren. Also Anfang der 2000er Jahre war das Thema Social Media in Wahrheit gar kein Thema, weil es sozusagen in den Kinderschuhen war und da aber in Wahrheit keine Relevanz hatte. Also das war schon noch die Zeit, wo halt Fernsehen, die Kronenzeitung und ein bisschen das Radio und ja, wenn man die abgedeckt hat, hat man schon den Großteil der österreichischen Bevölkerung erreicht. Das ist heute ganz anders.
Sehen Sie da auch eine demokratiepolitische Gefahr, dass eben einerseits die personellen Ressourcen von Presseabteilungen, von Ministerien so groß geworden sind und andererseits aber eben Parteien auch diese parteieigenen oder parteinahen Medien haben?
Christian Reiner.
Ein ganz breites Feld von Gefahren, die in jeder Furche dieses Feldes, um im Bild zu bleiben, lauern und warten und Medien schon mit Journalismus, der den Kriterien gehorcht, über die wir hier sprechen, Medien das Wasser abgräbt. Diese, nennen wir es, sind zum Teil parteipolitische Medien, es sind Medien, die gewisse Weltanschauungen sehr radikal transportieren. Das Problem dabei ist, nicht schnell erkennbar, gratis, in der Produktion günstig, schnell mit den richtigen Mitteln im Internet Verbreitung findend und damit der Seriosität, die sehr viel Geld kostet, die wir vertreten, das Wasser abgrabend. Darum geht's. Wenn wir in die USA schauen, wo es in Wahrheit nur mehr ganz wenige, nennen wir es Tageszeitungen, gibt, hat man das bei Trump gesehen und sieht es jetzt einmal mehr wieder, wie stark das Internet selbstverstärkend, aber als Katalysator, wenn nicht sogar als Initiator von jeweiligen Kandidaten oder der Bewegung ausgehend, was dann passiert in den USA, weil ich da von Tageszeitungen sprach. Was gibt's denn noch? Man hat das Wall Street Journal, das, wenn ich mich nicht irre, Rupert Murdoch gehört. Es gibt die Washington Post, der einem Tech-Milliardär, vielfachen Milliardär gehört und wo es gelungen ist, mit diesem Geld da umzudrehen. Die Verlegerfamilie der New York Times, Sulzberger gibt's und an der Westküste Los Angeles Times kaum mehr, San Francisco Chronicle kaum und ich weiß nicht, ob es die Chicago Tribune noch gibt. Das heißt, in Wahrheit verschwinden sie. Fahren sie nach New York oder fahren sie irgendwo anders hin, sie werden kaum mehr Menschen sehen, die Zeitungen lesen, aber auch nichts Ähnliches. Also ein gutes Beispiel, was dann politisch auch passieren kann. Die noch etwas radikale Reform erleben wir wenige Kilometer von Wien entfernt in Ungarn, wo freie private Medien praktisch verschwunden sind, online noch ein wenig existieren. Verleger wie Eugen Rust, der dort engagiert war, musste sich zurückziehen, auch mit den in Rumänien mit diesen ungarischen Medien verbundenen Medien. Und dort hat Viktor Orban die öffentliche Meinung über direkt über Medien, die scheinbar klassische Medien sind in der Hand und darüber hinaus mit dem Internet. Wenige Kilometer von Wien. Das kann sehr schnell kippen. Ich sprach von Donald Trump und ich kann es, glaube ich, auch aussprechen, dass wenn die FPÖ in Österreich 30% gemäß Umfragen derzeit bei Wahlen bekäme, ich glaube nicht, dass Herbert Kickl und seine Getreuen zurückschrecken würden davor, was Viktor Orban illiberale Demokratie nennt.
aus dem Ehrenkodex des Presserats. Punkt 11. Die Presse wird ihrer besonderen Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit nur dann gerecht, wenn private und geschäftliche Interessen von MedienmitarbeiterInnen keinen Einfluss auf redaktionelle Inhalte haben.
Sie haben das ja auch angesprochen mit den Kriterien. Es gibt ja Konzepte. Es gibt zum Beispiel eben klare Qualitätskriterien, die man einführen könnte. Manche haben auch eine Obergrenze für Inserate geplant. Und auch diese Inseratenaffäre hat ja gezeigt, dass solche strengeren Kriterien möglicherweise das sogar verhindert hätten. An welcher Seite, denken Sie, scheitert denn das, dass man offenbar nicht gewillt ist, hier transparente, nachvollziehbare Kriterien einzuführen?
Alexandra Föderl-Schmidt.
Es gibt ein sehr symbiotisches System in Österreich und auch ein Wort, das es nur in Österreich gibt, Verhaberung. Und in einem kleinen Land, in dem auch noch dazu sehr, sehr viel in Wien konzentriert ist, aber es gilt genauso natürlich für die Landeshauptstädte, man kennt sich, man trifft sich, man will sich vielleicht nicht wehtun, viele sind per Du, in Deutschland ist so etwas nicht üblich. Ja, und da entsteht ein System von Geben und Nehmen. Und das ist nicht gut. Ich finde auch absolut falsch, dass Chefredakteure in diesem Land gleichzeitig Geschäftsführer sind, weil eigentlich klar sein muss, dass Chefredakteure für das Publizistische zuständig sind und nicht gleichzeitig mit der anderen Gehirnhälfte ökonomisch denken können, wenn sie zu einem Gesprächspartner gehen und es wird unangenehm. Und diese direkten Ansprachen gibt es. Also ich habe Situationen auch erlebt, wo tatsächlich, ja, zumindest der Wunsch da war, Berichterstattung und Inseratenschaltungen zu verbinden. Beim Standard gab es da auch immer die klare Trennung, aber es gibt Medien in Österreich, wo das eben nicht der Fall ist. Und da sind jetzt einige Fälle publik geworden durch diese Inseratenaffäre, durch Chatprotokolle. Und möglicherweise kommt dann noch mehr durch eben Ermittlungen. Aber für die politische Hygiene, für das demokratische System in diesem Lande wäre es tatsächlich sehr, sehr wichtig, wenn es auch aufgearbeitet werden würde. Aber da, so mein Eindruck, besteht von Seiten der Medien auch nicht unbedingt ein großes Interesse. Und dass es diese engen Verbindungen gibt, haben ja auch die Rücktritte von zwei Chefredakteuren gezeigt. Aber bei den Boulevardmedien gab es bisher ja keine Reaktionen und das waren ja eigentlich die Auslöser auch dieser sogenannten Inseratenaffäre.
Ja, ich habe auch oft den Eindruck, dass im Zuge dieser Enthüllungen dann 1 bis 2 Wochen in den Medien das Thema präsent ist, aber dann gerät es wieder in Vergessenheit. Oder es gibt ja auch die Kritik, dass man dann sehr schnell von Seiten der Medien zur Tagesordnung übergeht. Welche Schritte oder Maßnahmen wären denn angemessen Ihrer Meinung nach?
Man müsste klare Standards einführen. Ich glaube auch, das, was Sie vorhin kurz auch erwähnt haben, was ja zumindest in Diskussion schien, Obergrenzen auch für Inserate einzuführen und vor allem klare Kriterien, das würde schon helfen. Also der Versuch jetzt, mehr Transparenz reinzukriegen, also dass tatsächlich auch schon kleinere Beträge von öffentlichen Stellen gemeldet werden müssen, wenn es da Inserate gibt, das setzt ja voraus, dass man durch dieses transparent machen, dann irgendeine Wirkung erzielen will. Und es wird ja seit vielen, vielen Jahren Transparenz gemacht, aber die Wirkung bleibt aus. Das heißt, man weiß eigentlich, wer wie viele Mittel wohin lenkt, aber es gibt keine Konsequenzen daraus. Und diese Diskussion könnte, sollte man schon anstoßen. Es gibt Medien wie Kobuk, die jetzt ja auch darauf aufmerksam gemacht haben, wenn man alles zusammenzählt, wie viele Mittel wer kriegt von der öffentlichen Hand und es ist beträchtlich. Und eigentlich müsste das ja auch im Interesse der Steuerzahlerinnen sein.
Heidi Glück.
Naja, also ich würde schon sagen, es gibt schon mehr Transparenz als früher, nicht? Also die Inseratenvolumina werden erstens einmal regelmäßig publiziert. Spitzenpolitiker dürfen nicht mehr mit ihrem Konterfei werben. Also es sind schon Regulative, die das versuchen, ein bisschen einzuschränken. Aber natürlich, ich meine, Medien überleben finanziell durch Inserate. Und allein sozusagen der Kaufpreis rechtfertigt halt sozusagen nicht die Kosten des Vertriebs, der sehr teuer ist. Also das Problem ist, dass wir aber eine aus meiner Sicht falsche Förderstruktur haben. Die Politik fördert durch Inserate und deswegen ist es den Medien auch willkommen. Aber eigentlich sollte das ja irgendwo der Lesermarkt regulieren. Ja, und ich denke, besser wäre eine generelle, aber sehr starke Anhebung der Presseförderung nach Qualitätskriterien wie Zahl der angestellten Redakteure, Investitionen in die Nachwuchsförderung, in Korrespondentenstellen etc. etc. Ich meine, es gibt dazu ja auch genügend Konzepte, die sind von einzelnen Medienhäusern ausgearbeitet worden, die sind vom FÖZ ausgearbeitet worden, die finden auch große Verbreitung vor den Koalitionsverhandlungen, nur sie finden leider nie Eingang in irgendwelche Regierungsprogramme.
Wobei man sagen muss, dass jetzt ein neues Qualitätsjournalismusförderungsgesetz kommt, das sich an einigen der Kriterien, die Sie genannt haben,
ja, aber wir diskutieren ja schon, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, locker an die 15, 20 Jahre daran. Ja, wenn es jetzt kommt, wunderbar.
Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Mitglied im Senat 1 des Presserats und ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung Heute, Christian Nusser.
Also das ist in Österreich so fast traditionell so, dass wir sehr hinterzimmerartige Tätigkeiten vollbringen, teilweise auf sehr absurden Wegen. Also wenn ich jetzt lese, dass teilweise Gehälter von Bürgermeistern geheim gehalten werden und beschlossen werden, dann frage ich mich natürlich, wo fängt dann die Transparenz an? Also da ist man im Prinzip noch in einem ganz, ganz tiefen Stadium. Also da geht wahnsinnig viel, das noch zu machen ist. So wie das Land eben ist, so ist auch die Medienszene vermutlich ein ziemliches dickes Spinnennetz.
Die Vorsitzende des Senats II des Presserats, Andrea Koma. Sie ist außerdem die Leiterin der Rechtsabteilung der Gewerkschaft GPA.
Journalismus oder Qualitätsjournalismus informiert nicht nur, sondern er kontrolliert ja auch. Und er schafft Meinung. Und das ist eine Riesenverantwortung, gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, mit Social Media, mit Fake News, mit der Spaltung der Gesellschaft. Auf Journalisten und Journalistinnen lastet eine sehr hohe Verantwortung und daher sollte nur gefördert werden oder sollte nur der gefördert werden, der diese Verantwortung auch wahrnimmt. Und das bedeutet eben, dass ich mich diesen ethischen Grundsätzen, ja, ich will gar nicht sagen unterwerfe, sondern dass ich sie anerkenne, dass ich sie mittrage, dass sie mir wichtig sind. Und wer das nicht von sich behaupten kann, ich weiß nicht, weshalb man den oder die fördern sollte.
Ein Vorwurf, der auch immer kommt, ist der der Verhaberung. Also, dass man sagt, in Österreich sind Politiker und Medienschaffende zu eng verbandelt miteinander. Teilen Sie diesen Vorwurf?
Also, ich glaube, dass dieses Verhabern, wie Sie es nennen, zwischen Politikern und Journalisten tendenziell abgenommen hat. Vor allem, glaube ich, die jüngere Journalistengeneration hält viel stärkere Distanz. Sind auch die Compliance-Regeln verschärft worden. Es dürfen keine teuren Einladungen mehr stattfinden. Es gibt keine gemeinsamen Jagdausflüge oder ähnliche Dinge. Es gibt natürlich auch keine Parteizeitungen mehr. Die letzte Parteizeitung, die jetzt am Markt ist, wird auch offenbar künftig nicht mehr im Print erscheinen. Und damit sind auch diese quasi professionellen Freundschaften und Befehlsempfänge ja auch abgeschafft. Nicht? Also wenn ich Redakteur einer Parteizeitung bin, dann kann ich wahrscheinlich nicht allzu kritisch gegen den Parteivorsitzenden permanent schreiben. Also das hat schon auch zu mehr Distanz eigentlich geführt. Aber ich glaube eben auch, das Verhaben, es sind einfach zwei Seiten einer Medaille, die zwar in einer möglichst guten Beziehung zueinander stehen sollten, aber in einer professionellen, wo jeder weiß, wo ist die Grenze, wo sind meine Aufgaben und dass man das auch wechselseitig respektieren muss.
Christian Reiner.
Ich glaube, dass dies, das, was Verhaberung genannt wird, oft zu Recht, auch ganz deutlich abgenommen hat. Man darf allerdings da jetzt mal nicht übertreiben. Die Tatsache, dass man das direkte Gespräch mit einem Bundeskanzler, mit den Pressesprechern sucht, das auch mal bei einem Glas Wein oder bei oder auch im Hintergrund, ist noch lange keine Verhaberung, sondern es ist notwendig. Es ist die Basis einerseits, um Vertrauen zu schaffen, was wichtig ist für beide Seiten, aber es ist auch die Basis, um an Informationen heranzukommen. Es ist die Basis, um Interviews vorzubereiten. Das ist noch lange nicht Verhaberung. Verhaberung wird es dann, wenn es bei denen, die die Nähe suchen oder auch haben, zu einer Veränderung des journalistischen Outputs führt, auch wenn es nur eine Schere im Kopf gewesen ist oder wäre. Es ist zum Beispiel bekannt, bevor Sie mich das fragen, ich komme selbst, dass ich mit vielen Politikerinnen und Politikern einen persönlichen Umgang pflege und gepflegt habe. Aber nicht einmal in meinem Leben hätte das meine Berichterstattung, meine Leitartikel und natürlich erst recht nicht das, was ich von meiner Redaktion erwarte oder erwartet habe, verändert. Ich finde sogar ganz im Gegenteil, dass die Kenntnis der Psyche von Politikerinnen und Politikern oft dazu führt, dass man diese Politiker genauer und damit auch härter und in die Tiefe gehend beschreiben kann, was sie gar nicht gerne haben. Also wenn man Sebastian Kurz zum Beispiel gut kennt, wie ich, dann tut man sich auch etwas leichter, einen Leitartikel zu schreiben mit dem Titel Sebastian Orban, Fragezeichen, als wenn man im Nebel stochert und darum nicht an die Person herankommt und nicht mutmaßen kann, in welche Richtung der oder die Politikerin tendiert. Also Verhaberung hat abgenommen und man soll wirklich nicht Nähe, das persönliche Gespräch, ja nicht einmal das Du-Wort, das vielleicht zwischen Journalisten, Journalistinnen und Politikern gepflogen wird, man soll das nicht verwechseln mit einer illegitimen Verhaberung.
Ja, wobei natürlich in den sozialen Medien da schon auch irgendwie ein neues Phänomen zu beobachten ist, nämlich zum Beispiel, dass dann Fotos, wo Politiker und Medienschaffende gemeinsam oben sind. Ich glaube, da gibt es von Ihnen auch ein Selfie. Glauben Sie, dass da mittlerweile, weil eben die sozialen Medien auch irgendwie diese Erregung hervorgebracht haben, dass man da wieder vorsichtiger sein wird in der Zukunft?
Man muss vorsichtig sein. Nur wenn man sehr viel öffentlich auftritt, so wie ich, entsteht natürlich schnell mal ein Selfie. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Es gibt zum Beispiel ein Selfie von der Biennale in Venedig, auf dem ich, der damalige Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, Eva Dichern und Gernot Blümel drauf sind. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat. Ich glaube nicht, dass ich es war. Und irgendjemand hat es ins Netz gestellt. Zufallsbegegnung dort. Ja, er war auch Kulturminister. Das Foto deutet viel mehr an, als wirklich stattgefunden hat. Oder ein schneller Drink mit einem Politiker in einer Bar. Jemand macht ein Foto, zum Beispiel der Wirt, und stellt das ins Netz. Sie haben keine Ahnung, wie vorsichtig ich war mit Fotos dieser Art. Dennoch wird es das immer wieder geben. Ich habe eben, bevor ich zu diesem Podcast kam, ein Interview mit Harald Schmidt gelesen in der Zeit, weil er ein Foto mit zwei sehr rechten, ich glaube den ehemaligen Verfassungsschützer, nicht ganz, Maas und mit einer, wahrscheinlich einem AfD-Politiker gelesen habe. Und er wurde gefragt, warum, und er sagt, naja, ich bin bei einem Fest und da werden, jeder will Selfies machen, was soll er denn dagegen tun? Er hat es etwas eleganter formuliert und er darf dann natürlich auch mehr. Also wiederum, man sollte jetzt gemeinsame Fotos nicht mit Verhaberung oder gar mit einer Beeinflussung der Berichterstattung verwechseln. No, no.
Der konkrete Fall, beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats, Alex Warzilek.
Es sind Chatnachrichten bekannt geworden im Zuge der Ermittlungen der WKStA, wonach mehrere Chefredakteure sich an Politiker angebiedert haben und denen auch Tipps gegeben haben, wie man mit der eigenen Redaktion umgehen soll, um da möglichst irgendwie sich durchlavieren zu können. Außerdem haben sich diese Chefredakteure auch ein persönliches Wohlwollen erwartet. Also einer wollte ORF-Chef werden, ein anderer hat davon gesprochen, dass diejenigen im ORF geringer werden, die glauben, die SPÖ retten zu müssen. Also die haben gegen die eigene Redaktion gearbeitet und wollten auch persönliche Vorteile. Und das ist natürlich aus medienethischer Sicht ein No-Go. Also sowas geht gar nicht. Unser Senat 2 hat nach Bekanntwerden dieser Chat-Nachrichten eine allgemeine Erklärung, eine Stellungnahme abgegeben und eben gesagt, dass die Chefredakteure eine wichtige Schnittstelle sind im politisch-medialen Gefüge und dass gerade redaktionelle Führungskräfte besonders gefordert sind, wenn es um die Verteidigung der Pressefreiheit geht. Und diese Chefredakteure haben diesem Gebot diametral entgegengehandelt. Darüber hinaus darf es eben laut unserem Ehrenkodex für die österreichische Presse auch nicht zu Einflussnahmen von außen kommen. Und diese Chatnachrichten der Politiker waren ganz klare Einflussnahmen von außen auf die Unabhängigkeit und auf die Redaktion. Es ist natürlich notwendig, dass die Chefredakteure Kontakt zur Politik, zu den Politikerinnen und Politikern halten. Aber das heißt nicht, dass sie ihre Kontakte dazu nützen, um eigene Vorteile zu erlangen. Also man muss da eine professionelle Distanz einhalten und das war eben hier ganz klar nicht der Fall. Abschließend hat der Senat dann auch noch festgehalten, dass diese Chatnachrichten der Medienbranche in Österreich insgesamt geschadet haben. Also es waren doch sehr klare, deutliche Worte, die der Senat 2 da hier gefunden hat.
Gibt es andere Formen des Umgangs, die zugenommen haben? Also ich denke da zum Beispiel an den Vorwurf, dass man sagt, Hintergrundgespräche waren in den vergangenen Jahren irgendwie beliebter, dass man nur noch ausgewählte Journalisten einlädt.
In meiner Erfahrung hat es Ähnliches immer gegeben. Es gab immer Hintergrundgespräche, manchmal als solche tituliert, manchmal nicht. Oft waren es schlicht auch bilaterale Gespräche, wo erlaubt oder unerlaubt Dinge erzählt wurden. Ja, die berühmten Hintergrundgespräche von Sebastian Kurz und anderen haben vielleicht auch durch die große Aufmerksamkeit, die bezüglich der Kommunikationsstrategie der Türkisen aufgebracht wurde, sind ein bisschen ins Zentrum des Interesses gerückt. Umgekehrt ist es so, dass gerade Chefredakteurinnen und Chefredakteure sich dagegen gewehrt haben, wenn bei solchen Hintergrundgesprächen nicht alle, auch der freundlichen und unfreundlichen Mitbewerber, eingeladen wurden. Das heißt, wenn ein Vertreter, nur irgendein Beispiel, der Gratis-Tageszeitung heute bei einem Hintergrundgespräch nicht eingeladen worden ist oder wäre, ein fiktives Beispiel, dann hätte auch die Chefredaktion der Salzburger Nachrichten, der Presse, sofort Protest eingelegt. Da gibt es eine Solidarität, auch wenn das Medien sind, die am freien Markt konkurrieren. Also es gibt gute Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren.
Und was da jetzt oft kommt von Expertinnen und Experten, nämlich das Vorbild Deutschland, die sagen, eine Bundespressekonferenz wird das eben unmöglich machen. Könnten Sie mir sagen, wie funktioniert dieses Konzept der Bundespressekonferenz genau?
Alexandra Föderl-Schmidt.
Das ist etwas, was ich schon seit Jahren versuche, auch in Österreich zu propagieren. Das ist so, dass dreimal in der Woche die Sprecher der Ministerien in das Haus der Bundespressekonferenz kommen. Das wurde, also der Regierungsumzug war von Bonn nach Berlin in den 2000er Jahren und da wurde eben auch ein Haus für Journalistinnen und Journalisten erbaut, wo man sich einmieten kann. Das heißt, viele Medien haben dort ihre Büros, auch österreichische Medien gibt es Korrespondenten, die dort arbeiten. Und in der Mitte ist dieser Saal der Bundespressekonferenz und da kommen dann eben dreimal in der Woche die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien hin oder es gibt eben auch zweimal im Jahr üblicherweise, dass der Regierungschef, die Regierungschefin auftritt. Und das ist einmal vom Setting her ganz was anderes. Das heißt, jeder, der Mitglied ist bei der Bundespressekonferenz oder dem Verein der Auslandspresse angehört, ich war da auch 2 Jahre Vorsitzende, darf da teilnehmen. Das heißt, der Zugang ist völlig offen und man kann alle Fragen stellen, die man will. Und das heißt, das, was in Österreich auch oft üblich ist, also nicht nur, dass man Journalistinnen und Journalisten einlädt, von denen man annimmt, dass sie positiv berichten oder nicht so kritisch oder wie auch immer, also dass man sozusagen die Auswahl hier trifft. Es ist auch sehr häufig in Österreich so, dass nicht zurückgerufen wird. Auch das ist etwas, was ich erstaunlich finde. Und das ist in Deutschland nicht möglich, weil spätestens bei der nächsten Bundespressekonferenz kann man die Frage stellen. Und das ist auch ein anderes Selbstverständnis. Also es ist auch eine offene Bühne. Aber es gibt auch Hintergrundgesprächskreise, wo man Politiker im kleinen Kreis, und also wo man diskutiert, sich austauscht. Aber es ist trotzdem ein anderes Setting und nicht in diese doch auch sehr direkte Ansprache. Jetzt gibt es auch Ausnahmen, also nicht alles, in Deutschland ist nicht alles toll und schön. Ein Beispiel, das vielleicht hier auch noch vielen in Erinnerung ist, wie der damalige Bundespräsident Wolf beim damaligen Bild-Chefredakteur angerufen hat und auch eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen hat. Bekanntlich ist er übrigens dann zurückgetreten wegen dieser Sache. Also es wäre undenkbar, dass in Österreich ein Politiker zurücktreten würde, weil er einem Journalisten eine Nachricht auf einer Mailbox hinterlassen hätte. Never ever, könnte man sich das vorstellen. Und da gab es halt schon auch wieder eine Diskussion, die sehr intensiv geführt worden ist, wie viel Naheverhältnis darf sein zwischen Politikerinnen und Politikern und Medienschaffenden.
Ist dieses Konzept der Bundespressekonferenz etwas, das man in Österreich weiter versuchen sollte zu propagieren, wie Sie sagen, also oder sich so dafür einzusetzen, wie Sie sich für den Presserat wieder eingesetzt haben? Oder halten Sie das eher für unwahrscheinlich in der österreichischen Struktur?
Da müssten halt 2 Partner mitspielen. Das heißt einerseits die Ministerien, Andererseits müsste auch auf Seiten der Medien ein verstärktes Interesse vorherrschen. Und aus meiner Sicht ist weder das eine noch das andere da. Also es gibt kein großes Interesse daran, das neu zu regeln. Und so hat man halt diese kleineren Runden, die sehr praktisch sind, dann auch für Politikerinnen und Politiker, um da ihre Botschaft zu platzieren. Und diese Form des Message Control, wie es eben genannt worden ist, scheint ja unter Sebastian Kurz dann noch tatsächlich perfektioniert worden zu sein und zugenommen zu haben, weil dann ja auch offenbar einheitliche Sprachregelungen ausgegeben worden sind. Aber da finden wir tatsächlich die persönliche Erfahrung. Zu der Zeit war ich dann schon in Deutschland.
Wie sehen Sie denn als ehemalige Pressesprecherin dieses Modell der Bundespressekonferenz?
Heidi Glück. Also ich denke, die Bundespressekonferenz funktioniert in Berlin, aber sie wäre kein funktionierendes Instrument in Wien. Dafür ist unser Land zu klein. In Wien will kein Journalist über einen Pressesprecher informiert werden, nämlich in, sozusagen schon im direkten journalistischen Gespräch, das dann auch zitiert wird. Und er will den Minister. Also dafür gibt es auch viel zu lockere oder viel zu leichtere Zugänge zu Ministern als in Deutschland zum Beispiel. Aber ich denke auch, dass das Pressefoyer nach dem Ministerrat, so wie es auch Kreisky ja damals erfunden hat, sich eigentlich sehr bewährt hat. Da müssen sich Politiker den direkten Fragen der Journalisten stellen. Da gibt es auch keine Tabus, dass Fragen nicht gestellt werden dürfen. Ganz im Gegensatz zu Amerika zum Beispiel, wo man vorher Fragen einreichen muss. Also insofern denke ich, haben wir eigentlich ein ganz gutes, bewährtes System. Die Bundespressekonferenz ist ja auch als Verein konstituiert. Und ich denke, das hat eher mit der Größe zu tun. Ja, also wenn Sie jetzt 100, 200 Journalisten haben, Korrespondenten haben, dann muss man das natürlich sicher anders organisieren, als man hier in Wien organisiert, wo das Pressefeuer nach dem Ministerrat oder eine Pressekonferenz eines Ministers ja bestenfalls wahrscheinlich 15 bis 20 Leute heute hat. Mhm. Weil auch einfach die Redaktionen mittlerweile so ausgedünnt sind, dass viele ja auch gar nicht mehr die Zeit haben, teilzunehmen, weil sie in der Redaktion sitzen. Oder viele, es gibt viele Pressekonferenzen, die online stattfinden. Da muss ich jetzt nicht sozusagen noch irgendwie einen Ortswechsel vornehmen, der mir dann die Zeit zum Recherchieren nimmt.
Warum muss es einen Presserat geben? Mitglied im Senat 2 des Presserats und Chefredakteurin der Kronenzeitung Oberösterreich, Alexandra Haluska.
Also wir erkennen den Presserat nicht an. Ich darf nur die Kronenzeitung vertreten. Allerdings geht das intern schon, wird durchbesprochen. Wir versuchen natürlich schon im Vorfeld auch Dinge abzufangen, indem wir nachschärfen, indem wir auch zu den Verhandlungen kommen und versuchen, den Prozess, den Arbeitsprozess auch darzustellen und wie die Dinge gekommen sind. Und wir beziehen dann immer die betroffenen Redakteure oder Ressortleiter ein und gehen nochmal durch, was hätten wir anders machen können. Wo können wir nicht drüber, wo wir als Krone auch ganz klar sagen, wir berichten so in dem Fall. Kann man mögen, kann man nicht mögen, ist so. Aber da hat schon eine Bewusstseinsbildung stattgefunden. Und das ist zwar noch ein bisschen ein Weg, aber da gibt es absolut viel mehr Kommunikation als früher drüber. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Presserat insbesondere seit dem Terroranschlag extrem im Bewusstsein der Bevölkerung an Bekanntheit gewonnen hat. Und da ist schon viel passiert und da gibt es auch wirklich Bestrebungen von der Kronenzeitung, dass man sagt, wir wollen nicht an der ersten Stelle bei den Verurteilungen stehen. Das können wir besser.
Abschließend noch, Sie haben einen viel beachteten Gastkommentar in der Presse geschrieben, wo Sie in Bezug auf die ÖVP für eine Politik der Mitte plädiert haben vor dem Hintergrund, dass sowohl SPÖ wie auch FPÖ immer weiter nach links bzw. rechts rücken. Wie würde denn für Sie eine Medienpolitik der Mitte für die Zukunft aussehen?
Also ich bin ja der Meinung, die beste Medienpolitik wäre aus meiner Sicht eigentlich keine Medienpolitik. Klar ist, dass das Mediengeschäft, also im Sinne der vierten Gewalt, schon ein Wirtschaftszweig sui generis ist. Und trotzdem, auch dort, wo Medien funktionieren, funktionieren sie immer auch kaufmännisch oder sollten kaufmännisch funktionieren. Und das ist aus meiner Sicht, das muss immer das Ziel bleiben, ja, auch in einem kleinen Markt. Aber wenn ich sage Medienpolitik, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man ein paar Parameter definiert, die für eine Politik der Mitte, so wie ich sie sehe, stehen würden. Das eine ist sicher, die Vielfalt am Medienmarkt zu erhalten und diese forcieren auch dieser Vielfalt. Je mehr Stimmen, umso wichtiger für den demokratischen Diskurs. Das zweite wäre die Unterstützung der Transformation der Medien, insbesondere im Hinblick auf die sozusagen auf die digitale Medienzeit, also dort wirklich auch Fördergelder zur Verfügung zu stellen, damit dieser digitale Wandel tatsächlich auch stattfinden kann. Dem muss sich jedes Medienhaus heute stellen, und zwar in immer größerem und schnellerem Tempo. Gleichzeitig gibt es aber noch kein Paraderezept dafür, ja, wie kann ich eine Digitalisierung letztlich auch sozusagen monetär so aufstellen, dass sich es auch rechnet, also dass es auch sozusagen kaufmännisch auch tatsächlich wirkt. Und das Dritte wäre die Sicherstellung, dass Medien unabhängig arbeiten können. Also ich denke hier insbesondere, dass man sich eine neue Besetzungsstruktur für den ORF-Stiftungsrat zum Beispiel überlegt.
Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast-Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserat.at, auf vsom.tv und im Radio, auf Radio Orange, jeden zweiten Montag im Monat um 14 Uhr in der Programmsparte Durchs Dickicht, Wissen und Diskurs. Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des Österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspiris Film, www.inspirisfilm.tv.